Hallo, hier ist Bibletunes mit der Staffel Jesus der Jude. Heute mit Tobias Krämer.
Jesus als Messias. Dass Jesus der Messias war, ist, wie wir gesehen haben, keine Selbstverständlichkeit. Es ist vielmehr eine Glaubensaussage. Jesus ist der Messias, Jesus Christus, Jeschua HaMashiach, das ist Glaubensaussage des Neuen Testaments. Ich möchte der Linie nachgehen, aus all den Ungewissheiten jetzt mal heraus, ins Neue Testament, wo ganz klar von der Messianität Jesu gesprochen wird, und ein paar besondere Stellen von besonderer Bedeutung anvisieren. Die ganze Geschichte geht schon mal damit los, dass Jesus von der Jungfrau Maria geboren wurde. Daran wird schon deutlich, dass Jesus eine ganz besondere Person ist, die eben nicht einfach auf der gleichen Ebene wie alle anderen Menschen steht, sondern einen besonderen Ursprung hat, von Gott kommt, dass hier ein ganz anderer Hintergrund besteht als bei normalen Menschen. Das hat mit Messias noch nicht viel zu tun, führt aber dazu hin. Wir finden dann die Messias-Erwartung des Frühjudentums im Lukas-Evangelium und wie sie sich konkret auswirkt, als Menschen Jesus begegnen. Jesus als kleines Kindlein, als Babylein, wird in den Tempel gebracht zur Beschneidung. Und da ist ein Mann, Simeon heißt er, und er begegnet Jesus. Und er, Simeon, hatte vom Heiligen Geist die Verheißung empfangen, dass er den Tod nicht sehen werde, bevor er den Christus des Herrn gesehen habe. Das finde ich jetzt wirklich ganz, ganz gewaltig. Da gibt es diesen alten Mann, diesen Simeon, uralt, und er weiß, ich werde nicht sterben, bevor ich nicht den Messias gesehen habe. Gott hat gesprochen, der Heilige Geist hat mir das gesagt, ich habe diese Verheißung, ich werde ihn sehen. Und tatsächlich, er ist an der rechten Stelle zur rechten Zeit, sieht Jesus, erkennt ihn. Das ist sein geistliches Erkennen. Da braucht es ja Offenbarung, da braucht es einen geistlichen Blick. Das sieht man ja nicht einfach. Aber Simeon bekommt die offenen Augen, das geistliche Sehen, dass Jesus der Christus, dass Jesus der Messias ist und freut sich natürlich über die Maßen. Da gab es auch eine Frau damals, die Hannah. Und da wird gesagt, dass sie Prophetin war. Das sagt natürlich schon was. Also sie hört das Reden Gottes in besonderer Weise, hat einen besonderen geistlichen Blick, einen geistlichen Durchblick in geistliche Dinge hinein. Und sie ist genau zu dem Zeitpunkt in den Tempel gekommen, als auch Maria und Josef und Jesus in den Tempel kamen. Sie erkennt dieses Kind, sie sieht es und redet dann über dieses Kind. Und da war auch eine Prophetin, Hannah. Sie redete von dem Kind zu allen, die auf die Erlösung Jerusalems warteten. Lukas 2, 36 bis 38 ist die Episode mit Hannah. Sie erkennt Jesus und sie spricht jetzt zu allen Menschen, das ist er, das ist der Messias, das ist der Erlöser. Wenn ihr wartet auf die Erlösung Jerusalems, da ist jetzt der Erlöser. Hannah erkennt das. Dann haben wir bei Jesus ein ganz besonderes, ein völlig unterschätztes Datum im christlichen Denken. Das ist die Taufe Jesu. Ein ganz besonderer, ein wichtiger Punkt, weil diese Taufe zum Wendepunkt, zum biografischen Wendepunkt für Jesus geworden ist. Ihr erinnert euch, vorher war Jesus über viele, viele Jahre in Nazareth beheimatet. Was hat er getan? Er war Handwerker, hat auf dem Bau gearbeitet. Er war insofern ein besonderer Mensch, als er ohne Sünde lebte. Das ist sicherlich aufgefallen, aber hat nicht gewirkt. Er hat nicht gelehrt, hat keine Toten auferweckt, hat nicht mit Pharisäern gestritten, hat keine Dämonen ausgetrieben und keine Kranken geheilt. Er war ein unauffälliger Bürger, der seiner Arbeit nachgegangen ist, so wie du und ich. Die Frage ist, warum ist es überhaupt jemals anders geworden? Was hat ihn denn dazu gebracht, öffentlich aufzutreten? Und was hat ihn dazu bevollmächtigt, so starke Werke tun zu können? Das ist die Frage, und diese Frage wird im Neuen Testament in allen vier Evangelien einhellig beantwortet mit der Taufe Jesu. Jesus hört von Johannes dem Täufer, Verwandter von ihm. Jesus sieht sein Wirken. Jesus sieht die große Umkehrbewegung im jüdischen Volk. Sein Inneres freut sich darüber, ist ja selber ein heiliger Mann, der ohne Sünde lebt. Er sieht jetzt, dass Israel aus seinen Sünden herauskommt durch das Wirken Johannes des Täufers. Und er sieht, hier ist Gott am Werk, eine Erweckungsbewegung, die Gott schenkt. Jesus selber ist hingegangen, hat sich taufen lassen. Es ist ein bisschen die Frage, warum eigentlich? Matthäus 3 haben wir eine ganz kleine Erklärung, damit alle Gerechtigkeit erfüllt würde. Auch das ist keine sonderlich klare Aussage, aber immerhin, Jesus hat den Auftrag empfunden, um Gerechtigkeit zu erfüllen. Um also ein gerechtes Leben zu führen, gehört es dazu, dass er sich taufen lässt. Jetzt macht er das im Gehorsam, obwohl Jesus ja gar nicht umkehren muss. Er war ja sündlos, dennoch macht er es, er unterzieht sich dieser Taufe. Und Gott bestätigt diesen Gehorsam und damit eben auch die Johannistaufe auf einzigartige Weise. Jesus steigt aus dem Taufwasser heraus und es geschieht was Grandioses. Der Himmel öffnet sich, der Geist Gottes kommt herab auf Jesus und diese Himmelsstimme Gott selber sagt, das ist mein geliebter Sohn. Wir haben das schon gelernt, Sohn Gottes heißt Messias, das ist der Messias und da ist es jetzt auch wirklich, weil er in dem Moment eine Geistsalbung sondergleichen bekommen hat. Was für eine Geistsalbung? Das ist keine schwere Frage. Natürlich die Messias-Salbung. Jetzt hat Jesus diese Vollmacht. Jetzt hat Jesus diese Sendung und den Auftrag und die Power als Messias, als der Gesalbte, der letzte und größte Gesalbte in Israel wirken zu können. Und jetzt tut er es auch. Nach kurzer Zeit in der Wüste tritt dann Jesus öffentlich auf. Und dann setzen die Evangelienberichte ein. Jetzt gibt es wirklich viel, viel, viel zu erzählen. Jetzt wird von der Lehre Jesu gesprochen, von den Wundern, von den Heilungen, von den Dämonenaustreibungen, von den Totenauferweckungen, von den Konflikten der Messias im israelischen Volk der damaligen Zeit. Das ist das Thema der Evangelien. Lukas 4, Vers 18 und 19 haben wir die sogenannte Antrittspredigt, wenn man sie denn so nennen will. Jesus ist in der Synagoge, es wird ihm die Schriftrolle gereicht und er findet eine besondere Stelle aus Jesaja 61. Und das ist nun eine ganz, ganz wichtige Episode. Jesus liest einfach aus Jesaja 61. Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat. Jawohl, das kann Jesus jetzt sagen. Er hat ja diese Salbung empfangen in der Taufe. Der Geist des Herrn ist auf mir, weil der Herr mich gesalbt hat, den Armen frohe Botschaft zu bringen. Er hat mich gesandt, Gefangenen Befreiung zu verkünden und Blinden, dass sie wieder sehen, die Zerschlagenen in Freiheit zu setzen, zu verkündigen ein angenehmes Jahr des Herrn. Und dann sagt Jesus, heute ist dieses Schriftwort vor euch erfüllt. Jesaja 61. Was Jesus hier macht, ist messianologisch von besonderer Bedeutung. Jesus hat die Messias-Salbung bekommen in der Taufe, dann hält er seine Antrittspredigt, er nimmt Jesaja 61, wo von einem Gesalbten die Rede ist, der Herr hat mich gesalbt, das ist ein messianischer Text. Er sagt, ich habe diese Salbung empfangen, ich bin dieser Gesalbte, ich bin der Messias und ich stelle euch jetzt auch gleich mein Konzept vor, wie ich messianisch wirken werde. Und das tut er eben mit diesen Verweisen auf die frohe Botschaft, auf die Gefangenen, die befreit werden, die Blinden, die geheilt werden. Also hier wird sozusagen vorweggenommen, wie Jesus später als Messias wirken wird. Und Jesus konkretisiert hier sein messianisches Konzept, wie er messianisch auftreten und handeln wird. Jesus ist nicht als der große König gekommen, manche hat es enttäuscht, auch nicht als der große Priester, das wäre erst später, als er sich geopfert hat am Kreuz, in gewisser Weise schon als Prophet, aber einfach nochmal anders, indem er die Herrschaft Gottes auf die Erde bringt, was Job des Messias ist und das in diesen ganz konkreten Formen, die hier beschrieben werden. In der Folge in den Evangelien wird genau das entfaltet, was Jesus hier ankündigt. Er hat die Messias-Salbung, er tritt messianisch auf, er wirkt messianisch, so wie er selber sein Programm vorgestellt hat. Das kennzeichnet dann die Evangelienberichte. Ja, und trotzdem ist natürlich für die vielen Juden um ihn herum nicht so ganz eindeutig, ist Jesus der Messias, ja oder nein? Darüber haben wir schon gesprochen. Es braucht da doch immer wieder den besonderen Schubs, die besondere Erkenntnis, die Gott selber vermittelt. Davon haben wir auch einen besonderen Bericht in Matthäus 16, Vers 16 und 17. Da werden nämlich die Jünger von Jesus gefragt, was die Leute über ihn sagen. Und sie sagen dann, einige sagen, du seist Johannes der Täufer, andere, du seist Elia, wieder andere, du seist Jeremia oder einer der Propheten, frühjüdische Denkweise eben. Er sprach zu ihnen, wer sagt denn ihr, dass ich sei? Das interessiert jetzt Jesus natürlich, ganz besonders seine Schüler, seine Jünger, wie sehen sie ihn? Da antwortete Simon Petrus und sprach, du bist der Christus, der Messias, des lebendigen Gottes Sohn. Du bist der Messias, des lebendigen Gottes Sohn. Da sehen wir wieder, Sohn Gottes und Messias, Christus, das meint ein und dasselbe. Und jetzt kommt Jesus und reagiert darauf und sagt, selig bist du Simon, Jonas Sohn, denn Fleisch und Blut haben dir das nicht offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Jesus selber weiß, dass man nicht auf den ersten Blick sehen kann, dass er der Messias ist. Es braucht Erkenntnis, geistliche Erkenntnis. Und er attestiert dem Simon, dem Petrus, dass er diese geistliche Erkenntnis empfangen hat. Eine Offenbarung gewissermaßen vom Himmel herab. Nicht Fleisch und Blut haben das offenbart. Fleisch und Blut wissen das gar nicht. Aber mein Vater im Himmel, Jesus sagt sozusagen, Petrus, du hast einen Funken, eine Erkenntnis vom Vater im Himmel bekommen. Er hat dir den Erkenntnisdurchbruch geschenkt, dass ich der Messias bin. Jesus selber hat sich ja während seiner Erdenzeit sehr zurückgehalten, sich als Messias zu outen. Das hatte unter anderem auch den Grund, dass die Römer Messias konsequent aus dem Verkehr gezogen haben. Wenn also einer aufgetreten ist als Messias, sind die Römer gekommen und haben ihn liquidiert. Das waren die normale Vorgänge. Und Jesus wollte erstmal sein Werk vollenden, dass er dann ans Kreuz gehen kann. Deshalb hat er sich sehr zurückgehalten, sich als Messias zu outen. Ganz am Ende, als es auf den Kreuzestod schon zuging, hat er es dann aber doch getan. Markus 14 in den 60er Versen hinten, da heißt es, wieder fragte ihn der hohe Priester und spricht zu ihm, bist du der Christus, der Sohn des Hochgelobten? Jetzt wird's ganz konkret gemacht, bist du der Messias, sag's doch endlich. Jesus aber sprach, ich bin es. Hier endlich ist es dann raus, dass Jesus sich selber als Messias, als Gottes Sohn outet und sich bekennt, ich bin es. Jesus schaltet dann aber noch einen Gang höher und sagt, und ihr werdet den Menschensohn sitzen sehen zur Rechten der Macht und kommen mit den Wolken des Himmels. Also hier identifiziert sich jetzt Jesus mit diesem Menschensohn aus Daniel 7, dieser Himmelsfigur, die Gott senden wird, die Gott gebrauchen wird. Und das ist genau dieser eine Schritt zu viel. Dann sagt der hohe Priester, was brauchen wir noch Zeugen? Ihr habt die Lästerung gehört. Einen Messias-Anspruch zu erheben ist noch keine Gotteslästerung im Frühjudentum, weil es muss ja schließlich auch mal der Messias kommen und er muss ja auch sagen dürfen, dass er es sein. Das ist keine Gotteslästerung, das wird einfach geprüft, das muss dieser Mann erweisen, dass es wirklich ist. Aber zu sagen, ich bin diese Himmelsfigur von Daniel 7, ich bin quasi göttlich von göttlicher Art, das ist genau das, was im frühjüdischen Kontext zu viel ist und was dann zur Hinrichtung von Jesus führt. Diese ganze Messias-Thematik hat Matthäus schon aufgenommen im ersten Vers seines Evangeliums. Er überschreibt nämlich sein Evangelium mit den Worten, dies ist das Buch der Geschichte Jesu Christi, des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams. Oder anders, dies ist das Buch der Geschichte des Messias Jesus, des Sohnes Davids, das ist ja das Gleiche, des Sohnes Abrahams. Diese Überschrift ist so entscheidend, um Jesus überhaupt einordnen zu können. Für Matthäus ist ganz klar, wenn Jesus nicht der jüdische Messias, der Sohn Davids, ein Sohn Abrahams gewesen wäre, dann hätte er überhaupt keine Bedeutung. Dann hätte er Wunder tun können, so viel er will, es hätte keine Bedeutung. Und selbst seine Auferstehung wäre einfach ein Mirakel, ein besonderes Ereignis gewesen. Aber die ganze Bedeutung dessen, was Matthäus berichtet, hängt daran, dass Jesus nicht irgendein Mensch ist, sondern der Messias. Der Sohn Davids, der Sohn Abraham, daran hängt die Bedeutung. Wir wissen, dass die Geschichte mit Tod und Auferweckung Jesu, wie sie in den Evangelien berichtet wird, nicht endet. Die Geschichte geht weiter, Apostelgeschichte, Lehrbriefe. Jesus wird in den Himmel gehoben, er wird dort inthronisiert, er wird dort eingesetzt als König und er wird am Ende wiederkommen, um sein Werk zu vollenden. Doch darum soll es dann nächstes Mal gehen.